Ja, ich dachte am Anfang, dass ich eine kurze Vorstellung mache. Ich finde es immer persönlich ganz gut zu wissen, wer denn da vorne ist. Ich halte es kurz. Ich weiß, dass es heute heiß ist. Ja, es ist gut warm hier. Also wie man hört, ich komme aus den Vereinigten Staaten. Ich bin dort in Pennsylvania geboren. In Virginia bin ich praktisch als Teenager aufgewachsen. Und damals war es in der Biologieunterricht bei uns, dass wir die Evolutionslehre durchgenommen haben. Und das fand ich ganz doof. Denn das bedeutete für mich, ich bin ein Zufall. Da kann ich gleich jemanden umbringen, wenn ich wollte. Das hat ethische Auswirkungen für mich. Es muss irgendeine höhere Macht geben, dachte ich. Und deshalb habe ich angefangen zu beten: Gott, wenn du da bist, würde ich dich gerne kennenlernen. Ich tat das, was ich auch gut und richtig hielt. Ich habe damals meine Bibel aufgeschlagen, habe irgendeine gefunden, habe dann Hesekiel aufgeschlagen mittendrin und habe von einem dritten Tempel gelesen, der nie gebaut wurde. Das Buch habe ich wieder zusammengelegt. Sagte, nö, verstehe ich nicht. Ein paar Tage später kam ein baptistischer Pastor an unsere Tür angeklopft und sagte, ich gründe eine Gemeinde hier in der Nachbarschaft, darf ich dich einladen? Ich dachte, warum nicht? Ging dahin, damals war ich 17 Jahre alt, hatte lange Haare, mit lauter Musik bin ich auf dem Parkplatz damals gefahren, die haben da eine Gemeinde gegründet, einen Kindergarten, und da muss man immer alles wegräumen und Stühle abbauen und wieder abbauen, und die haben mich echt herzlich aufgenommen, wie ich war. Ich ging ein paar Monate hin, bis ich endlich merkte, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus. Ich habe vor mein Knie gebetet, kniend, weinend und sagte, Jesus, komm in mein Leben. Und ab da gab es bei mir auf jeden Fall eine radikale Veränderung. Ich wusste, dass ich nicht mehr Tischler werden wollte, sondern ich wusste, da gibt es eine Berufung auf mein Leben. Und da wollte ich erstmal Pastor werden. Nun, bevor ich Pastor geworden bin, hat Gott ein bisschen weiter mein Leben durch eine Freizeit gesprochen und sagt, du sollst Missionar werden. Gut, kein Problem. Ich habe meine Schule beendet und ich habe ein Angebot bekommen, nach Deutschland hin. Hinzukommen, durch Congress und Bundestag bezahlt, ein Jahr lang hier zu sein, eine neue Sprache, eine neue Kultur zu lernen. Ich dachte, ich gehe wieder zurück nach Amerika, mache meine theologische Ausbildung dort, gehe auf ein Missionsfeld. Denn Deutschland ist kein Missionsfeld. Reformation, Martin Luther, hier sind Christen ohne Ende. Naja, dachte ich. Ah ja, genau, so wie Gott das so ist, nach 3 Monaten hat Gott sehr deutlich zu mir gesprochen, sagt, du wirst hier bleiben. Also bin ich hier geblieben, ich habe meine theologische Ausbildung auch hier gemacht, bei den Pfingstlern, tut mir leid für die, die es kennen oder nicht kennen, wie auch immer. Ich bin allerdings beheimatet in einer Gemeinde, es heißt Mülheimer Verband. Damals habe ich mein Austauschjahr in Essen, Borbeck verbracht und Mülheim ist praktisch 2 Kilometer entfernt. Und dort bin ich immer rübergegangen in der Christusgemeinde Mülheim und das gehört zum Mülheim Verband. Und dort bin ich auch ordinierter Pastor. Das heißt, 92 kam ich dann mit meiner ersten Frau, er kommt doch noch dazu, nach Itzehoe und habe dann eine Gemeinde übernommen vom Mülheim Verband. Die christliche Gemeinschaft in Sandberg. Kennen wir daher nicht wahr? So, und da war ich dann 11 Jahre lang Pastor, habe viele Höhen und Tiefen erlebt. Und dann habe ich aufgehört, Pastor zu sein, denn meine Frau war nicht immer glücklich, mit dieser Rolle einer Pastoren-Ehefrau zu sein. Da habe ich angefangen, praktisch Englisch mehr zu unterrichten. Naja, wie das so gekommen ist, meine Frau hat entschieden, uns, das heißt meine 2 Jungs, auch mich zu verlassen. Und da war ich 4 Jahre lang alleinziehender Vater. Und da habe ich dann 2010 eine neue Beziehung eingegangen mit auch einer geschiedenen Frau. Wir haben jetzt eine Patchwork-Familie. Also mein Sohn ist praktisch 22 und mein zweiter Sohn ist 19. Ihr Sohn ist 19 und die Tochter ist 17. Bei uns gibt es niemals Langeweile. Das kann ich euch sagen. Und wir sind sehr, sehr aktiv in der Baptistengemeinde vor Ort in Itzehoe. Sie ist in der Gemeindeleitung drin, zuständig für Evangelisation und Mission. Ich mache viele Alpha-Kurse. Ich habe auch mitgeleitet mit den Ältesten vor Ort den Jüngerschaftskurs. Und am Sonntag predige ich in verschiedenen Gemeinden. Zum Beispiel die Heidelberger Baptistengemeinde bin ich immer wieder mal. In Lübeck bei einer Mülheim-Verbandgemeinde bin ich immer mal. Und während der Woche verdiene ich mein Brötchen immer noch mit Unterrichten. Hauptsächlich in Heide bei der Fachhochschule und in Elmshorn bei der Nordakademie. So, ab und zu mal habe ich Zeit für meine Familie und meine Frau und für mich. Und das ist ganz gut, aber Gemeinde ist schon etwas, was uns als Familie sehr stark auch prägt. Und da ich sehr oft predige, frage ich oft Gott, was ist dran? Und ich habe letztes Jahr im Herbst ein Buch auch gelesen, sogar zweimal, das heißt Die vier Feinde des Herzens. Und aus diesem Buch habe ich eine Predigt auch einfach mal für uns, also ursprünglich für mich, dann entwickelt, und das möchte ich mit uns heute Morgen mitteilen. Vielleicht könnt ihr das erste Bild da sehen. Es gibt zwei Bibelversen, die für mich immer wieder sehr wichtig sind. Der erste ist Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also das Herz ist ganz, ganz wichtig. Und 1. Samuel 16, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das Herz ist unheimlich wichtig. Erstmal ein Bibelvers. Matthäus 15, Abvers 1, ein bisschen klein wird es sein, hoffentlich könnt ihr mitlesen. Kurz darauf kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus und fragte ihn, weshalb befolgen deine Jünger unsere überlieferten Speisevorschriften nicht? Sie waschen sich nicht einmal vor dem Essen die Hände. Jesus fragte zurück, und weshalb bricht ihr mit euren Vorschriften die Gebote Gottes? So lautet ein Gebot Gottes, ehre deinen Vater und deine Mutter. Wer seine Vater und seine Mutter verflucht, der soll sterben. Ihr aber behauptet, wenn jemand seinen hilfsbedürftigen Eltern erklärt, tut mir leid, ich kann euch nicht helfen, weil ich mein Vermögen den Tempel vermachtet habe, dann hat er nicht gegen Gottes Gebot verstoßen. Damit setzt ihr durch eure Vorschriften das Gebot Gottes außer Kraft. Ihr scheinheiligen Heuchler, wie recht hat Jesaja, wenn er von euch schreibt, diese Leute ehren Gott mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Weiter geht es, ihr Gottesdienst ist wertlos, weil sie ihre menschlichen Gesetze als Gebote Gottes ausgeben. Dann rief Jesus die Menschenmenge zu sich, hört, was ich euch sage. Und begreift doch, nicht was ein Mensch zu sich nimmt, macht ihn unrein, sondern das, was er von sich gibt. Da traten die Jünger näher zu ihm und sagten, weißt du, dass du damit die Pharisäer verärgert hast? Jesus antwortete, jede Pflanze, die nicht von meinem himmlischen Vater gepflanzt worden ist, wird rausgerissen. Lasst euch nicht einschüchtern. Sie wollen Blinden führen, selbst, sind aber selbst blind. Wenn nun ein Blinder einen anderen Blinden führen will, werden beide in den Abgrund stürzen. Da sagte Petrus, erkläre uns doch noch einmal, was einen Menschen unrein macht. Jesus fragte, selbst ihr habt es immer noch nicht begriffen? Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, zuerst in den Magen kommt und dann ausgeschieden wird? Aber die bösen Worte, die ein Mensch von sich gibt, kommen aus seinem Herzen und nur sie lassen ihn unrein werden. Sehr langer Text, Entschuldigung dafür, aber es macht sehr, sehr deutlich diesen Unterschied zwischen dieses äußerliches Verhalten, nächste Folie bitte, und eine innere Realität. Also viele von uns, ob wir es zugestehen wollen oder nicht, haben ein religiöses Doppelleben. Also die biblisch gläubigen Pharisäer damals waren auf der einen Seite sehr fromm, aber auf der anderen Seite Gott sehr fern. Und auch viele von uns vielleicht erleben auch eine Diskrepanz zwischen das, was wir so sein wollen und scheinen und auch so tun, als ob wir das so wären, im Gottesdienst, im Hauskreis, dort, wenn wir Zweierschaften haben oder wie auch immer, und wie wir wirklich so sind. Und Gott möchte uns da einmal anpieksen und sagen, lieber Freund, da bin ich dran, dein Herz neu weich zu machen für mich. Und das ist ein großer Unterschied zwischen ein äußeres Verhalten und dieser Haltung, dieser Gesinnung des Herzens. Und darum geht es denn heute, diese vier verschiedene Feinde, die es so gibt. Der erste Feind auf der nächsten Seite ist Schuld. Schuld bedeutet im Grunde, ich schulde dir etwas. So, manchmal weiß ich, dass ich meiner Frau eine Erklärung schuldig bin. Manchmal weiß ich, dass ich jemand anders eine Wiedergutmachung auch etwas leisten muss. Und schuldige Menschen im Grunde haben Geheimnisse. Und sie tun sehr oft viel dafür, vielleicht sogar alles dafür, damit diese Geheimnisse, dass niemand sie erfährt. Schuld ist nicht etwas, was wir gerne auch preisgeben wollen. Denn wir wollen als Christen gut dastehen. Aber was ist so wichtig, wenn wir Jesus Christus annehmen? Das Wichtige ist erstmal zu bekennen, ich bin erlösungsbedürftig. Ich bin schuldig. Ich schaffe es selbst nicht, mich zu retten. Ich brauche stellvertretend diese Gnade von Jesus. Aber wir wollen häufig das irgendwie vertuschen, irgendwie verheimlichen, dass wir nicht schuldig sein wollen. Der zweite Feind des Herzens ist Zorn. Zorn bedeutet, du schuldest mir etwas. Zorn hat einen sehr einfachen Ursprung. Ich bekomme nicht das, was ich will. Wer schon einmal im Supermarkt war und ein kleines Kind bei der Kasse gesehen hat und wollte ein Lolli oder Kaugummi oder irgendetwas haben, bekommt das nicht und diesen Wutausbruch bekommt, hat schon mal erlebt, wie Zorn aussieht. Aber im Grunde sind zornige Menschen nur verletzte Menschen. Irgendwo haben sie Verletzungen erfahren und nun explodieren sie. Zornige Menschen sagen, jemand hat etwas von mir genommen. Dieser jemand ist mir deshalb etwas schuldig. Es geht um eine Schuld, die zurückgezahlt werden muss. Und viele von uns glauben, dass jemand uns was schuldet. Wir kommen nochmal darauf zurück. Der dritte Feind unserer Herzen ist Gier. Gier ist, ich schulde mir etwas. Ich habe das oder das oder das verdient. Ich habe mir meinen Urlaub verdient, ich habe mir meine Auszeit verdient, ich habe mir mein Gläschen Wein verdient, ich habe mir das oder dieses verdient. Mir steht das oder das zu, ich schulde mir etwas. Gierige Menschen lassen dich nie wissen, wie viel sie haben. Sie haben immer Angst, weniger zu haben als die anderen. Gierig. Und das betrifft nicht nur Geld, sondern viele andere Bereiche. Und der vierte Feind unser Herz ist Eifersucht. Eifersucht sagt, Gott, du schuldest mir etwas. Du schuldest mir etwas. Gott schuldet mir einen Körper, ein Aussehen, wie diese oder jene hat. Warum schenkt Gott dem anderen so viel Gelingen, aber mir nicht? Gott behandelt mich schlechter als anderen, deshalb schuldet mir Gott etwas. Dieses Neid, dieses Eifersucht. Nun, wir haben als gute Christen mit kein einziger Feind unser Herzen jemals zu tun gehabt. Das ist schon ein bisschen schwierig heute, etwas zuzugestehen. Aber diese vier Feinde habe ich zumindest bei mir immer wieder auch entdeckt. Neid, wenn ich weitergehe, ist der Ursprung kommt von einem ungesundes Vergleichen. Kierkegaard sagte, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Ich liebe folgende Situation mit jemandem zu machen. Stell mal vor, dein Boss, dein Chef würde zu dir kommen und sagt, du kriegst ab Montag 10% mehr. Die meisten Leute würden sich freuen. Also stell mal vor, du hast 10% mehr Rente, du hast 10% mehr Gehalt, wie auch immer. Du kriegst 10% mehr und man freut sich. Am Mittagstisch sprichst du mit deinem Nachbarn, deinem Kollegen, wie auch immer, und sagst, du, ich habe 15% mehr Geld gekriegt ab heute und du? Freude sofort weg. Sofort! Wieso hat er 15% gekriegt? Ich habe nur 10. Also diese Freude, was am Anfang da ist, ist schlagartig weg, weil man sich vergleicht. Weil man sich vergleicht. Ein klares Zeichen für Neid ist es, wenn ich mich heimlich freue, wenn jemand, der erfolgreicher ist als ich, versagt. Schadenfreude. Dieses Wort gibt es auf Englisch zum Beispiel gar nicht. Das kennen wir, aber wir haben keinen Begriff dafür. Ja, also ist echt erstaunlich, ja? Schadenfreude. Nun, das Gute und das Böse Augen ist ein freigebiges und ein neidisches Augen. Matthäus 6, Vers 22. Wenn du freigebig bist, dann bist du fröhlich. Bist du aber geizig und missgünstig, dann bist du finster und mürrisch. Also, unser Neid kommt daher, dass wir nicht bereit sind, weiterzugeben, um anderen auch was zu gönnen. Nun, die gute Botschaft ist, wir müssen uns nicht von diesen vier Herzensfeinden bestimmen lassen. Es ist einfach, aber auch nicht ganz leicht, gegen diese Feinde anzugehen. Weil unser eigenes Herz im Wege steht, ist es sogar rein menschlich unmöglich, diese Feinde loszuwerden. Und gerade deshalb brauchen wir denn den Geist Jesu. Wir können mit diesen vier Feinden nicht fertig werden, aus eigener Kraft, nicht dauerhaft. Aber wenn Jesus Christus in unseren Herzen da ist, durch seinen Heiligen Geist, wo der Vater da ist und uns diesen Kraft schenkt, dann werden wir merken, wie diese Transformation, diese Verwandlung immer mehr unser Herz auch verändert. Und diese Feinde mehr und mehr, weniger und weniger Raum bekommen in unserem Herzen dort zu sein. Nun, ich habe ein paar Lösungen mitgebracht, wie wir mit diesen vier Feinden umgehen. Erste Frage ist, was ist die Lösung, wenn ich mit Schuld belastet bin? Das Erste und das Wichtigste ist erst einmal bekennen. Schuld möchte geheim bleiben. Was tun wir stattdessen? Wir bekennen. Ich lese jetzt hier aus Psalm 32, das ist ein Lied Davids. Glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihr Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, den Gott seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Entschuldigung, Allergien. Dritter Vers. Erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen, doch davor wurde ich so schwach und so elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünden, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meinen Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Besser hätte ich es nie sagen können, wie David hier. Wenn wir Seelsorge machen, merken wir, dass da ein wichtiges Prinzip ist, etwas einen Namen zu geben, etwas zu benennen. Wenn wir etwas benennen, verliert es seine Kraft. Also wenn ich irgendwie Angst vor irgendwas habe, was ich nicht benennen kann, wird dieses Angst mehr und mehr Raum einnehmen. Aber wenn ich sage, ich habe vor Fliegen Angst oder ich habe vor Absturz Angst oder ich habe ganz konkrete Angst, dass der Pilot einen Schwächeanfall bekommt beim Fliegen, dann kann ich besser damit umgehen. Aber diese Nebulöse, diese vage, diese undeutliche Sache, das nimmt mir Kraft. Und das Gleiche auch, wenn ich versuche, meine Schuld vor Gott und anderen zu verbergen. Bekennen. Ganz, ganz wichtig. Ein wichtiges Prinzip Gottes. Bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9. Jetzt gehen wir zum Neuen Testament. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Und Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Gott will uns nichts Böses, er will uns nicht niedermachen, sondern uns frei machen. Wir sind diejenigen, die uns ketten und verketten und versklaven immer wieder neu. Nun, wenn du ein Geheimnis hast, dann beichte dieses Geheimnis. Früher oder später erkennt man an unserem Herzen, an unseren Reden, an unser Handeln. Das Herz kommt durch. Ein schuldiges Herz häuft mehr und mehr Schuld an. Du kannst es nicht für immer überspielen. Es wird dich irgendwann einholen. Bekennt das vor jemandem. Ein Ehepartner, eine Seelsorge in deiner Zweierschaft, wie auch immer. Nun, Schuld. Zweite Sache war das mit dem Herz, mit dem Zorn. Was ist das Problem mit Zorn? Du schuldest mir etwas. Da müssen wir nicht bekennen, sondern vergeben. Vergeben aus Psalm 25. Unvergebenheit bringt Elend und Mühsal. Also Herr, mach deinen Namen Ehre und vergib mir meine schwere Schuld. Sieh meinen Jammer und meine Elend an und vergib mir alle meine Sünden. Oder Epheser 4. Zorn gibt dem Teufel Raum in unserem Leben. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Zorn. Da bedeutet, dass wir vergeben. Wenn wir vergeben, ist das ganz wichtig, dass wir loslassen. Auf der nächsten Folie steht denn da, du trägst dem anderen etwas nach, damit trägst du eine Last. Wenn du noch nicht vergeben hast, heißt das, dass du eine Last trägst. Es gibt eine wunderbare Sache, wenn wir beim Alpha-Kurse da bei uns in Itzehoe haben, erzählen wir auch davon, von einem Mann, der gefangen ist. Ein Mann, der gefangen ist, der in Ketten ist, der total nicht freikommt. Und das Interessante ist, dass wenn ich vergebe, werden diese Ketten gelöst. Nicht bei der Person, der mir schuldig geworden ist. Ich löse nicht der andere Person, sondern ich löse mich selbst von dieser Ketten, indem ich anfange zu vergeben. Ganz praktisch, meine Frau und ich, wir sind unterwegs, ich sage irgendetwas, sie findet das doof, wir machen so weiter, ich habe nichts gemerkt. Aber meine Frau ist da stinkig und sie überlegt, warum er das gesagt hat oder so weiter. Und ich habe nichts gemerkt. Ich bin nicht versklavt durch das, was ich gesagt habe. Aber sie verletzt ist und sie mich noch nicht vergeben hat, ist sie derjenige, der sich damit beschäftigt und mehr eine Bürde auflastet. Und da muss sie dann vergeben. Umgekehrt genauso. Von dieser Last, das ist eine Last, wenn wir nicht vergeben, möchte Gott uns befreien. Wie? Indem wir anderen vergeben, Matthäus 6, Vers 12, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigern, kennen wir von diesem Gebet. Und es ist kein schweres Gebot für Christen. Oh, jetzt musst du schon wieder etwas tun. Sondern es ist die einzige Möglichkeit, frei zu leben. Wer sich mit anderen Religionen ein bisschen beschäftigt hat, haben wir als Christen etwas, was die meisten nicht haben. Vergebung. Wer sich mit Psychologen auseinandergesetzt hat, sagen sie immer wieder, ich beneide euch Christen, ihr habt etwas, was wir eigentlich nicht haben. Ihr könnt Vergebung aussprechen, weil Gott euch vergeben hat. Wir können loslassen. Es gibt kein Auge für Augen mehr, kein Zahn für Zahn mehr. Es ist eine Vergebung, ein Loslassen aus Gnade. Und das nimmt unser Zorn weg. Epheser 4, Vers 31. Mit Bitterkeit, Jähzorn und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht übereinander und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergibt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Was ist Vergebung? Vergebung sagt, diese Person schuldet mir das oder das oder das. Und hier und jetzt beschließe ich, dass diese Schuld vergeben ist. Das heißt, diese Person schuldet mir nichts mehr. Vergebung sagt, die Schuld ist gestrichen. Wie oft? Naja, Matthäus 8, Vers 21, 7×70 am Tag, nicht wahr? Noch nicht mal meine Frau muss mich so oft vergeben. Also, ist nicht die Frage, wie oft, ist die Frage ist, können wir wirklich loslassen? Können wir vergeben? Vorletzter Punkt, was ist die Lösung für Gier? Gier ist ganz einfach zu begegnen. Gib großzügig. Lukas 12, Vers 33. Verkauft euer Besitz und gebt das Geld den Armen, sammelt euch in dieser Weise einen Vorrat, der nicht alt wird und niemals verderben kann, also einen Schatz im Himmel. Diesen Schatz kann kein Dieb stehlen und keine Motten zerfressen, denn wo eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. 1. Timotheus 6. Liebe nach Geld ist Wurzel, Entschuldigung, alte Übersetzung, alles Übels, denn eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe, nach der einigen getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Eine interessante Stelle dann dort. Was ist dir wichtig? Dein Hab, dein Besitz, dein Geld? Wenn wir wirklich die Bibel wahrnehmen, denn da dürfen wir großzügig weitergeben. Matthäus 7. Denn vom Innen, aus dem Herzen der Menschen kommen diese bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehrbruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifungen, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. So, das ist unser Herz, das sagt, meins, meins, meins. Nicht, ich bin Verwalter von dem, was Gott mir aufgetragen hat. Apostelgeschichte sagt, geben ist seliger als nehmen, also bringt mehr Glück. Nur großzügige Menschen bricht die Macht von Gier im Herzen der Menschen. Nur wenn wir weitergeben können von dem, was Gott uns gegeben hat, können wir diesen Gier tatsächlich brechen. Letzter Punkt ist, wie können wir mit Neid und Eifersucht umgehen? Da müssen wir wirklich weggehen vom Schadenfreude hin zu den Erfolg des anderen zu feiern. 1. Petrus 2, Vers 1 sagt, legt nun ab alle Heuchlerei, Neid, üble Nachrede. Hebräer 3, Vers 13 sagt, ermutigt einander, solange es heute heißt, dass ihr nicht verhärtet werden. Einander ermutigen, macht Komplimenten dem gegenüber, auf dem du eifersüchtig bist. Fang an, diese Person im Glauben zu segnen. Zu segnen. Herr, du weißt, ich habe mit dieser Person Probleme und ich möchte diese Person segnen. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit, mit dieser Person besser klar zu werden, sodass wir nicht Gefangene werden. Eifersucht und Neid, dieses Vergleichen, ist immer wieder das, was uns nach unten zieht. Nun, ein Bescheid darüber zu wissen, bedeutet lange noch nichts. Also das zu wissen, dass es vier Feinde gibt, zu wissen, dass es verschiedene Lösungsansätze dafür gibt, das wird uns und euch nicht verändern. Wir müssen uns in diese Disziplinen üben, täglich auch unser Herz trainieren. Das heißt, ich muss langsam auch üben, etwas zu bekennen. Bekennen, wo ich geheime Schuld mit mir herumschleppe. Ich muss lernen, das auch jemand zu bekennen, wenn ich mich schuldig gemacht habe, damit es nicht mich nicht nach unten zieht. Ich muss die Schuld streichen, wo mir etwas genommen wurde und wo ich zornig bin. Ich muss lernen, auch denn da zu vergeben und loszulassen. Ich muss geben, wo mein Herz gierig ist. Ich muss lernen, loszulassen und Gott das wieder abzugeben. Und ich muss wirklich ein gutes, ermutigendes Wort zu jemandem sagen, auf dem ich ein bisschen neidisch bin. Und üben, mich wirklich mit dieser Person zu freuen. Aber das Wichtigste ist, du musst dich nicht danach fühlen. Du musst es einfach nur tun erst einmal. Das einfach tun. Meistens fühle ich mich nicht danach, etwas zu meiner Frau oder jemand anders zu bekennen. Aber danach ist es gut. Ja, die Gefühle kommen hinterher. Letzter Gedanke. Die unterschwellige Motivation für alle diese vier Dinge ist übrigens Angst. Angst, die Wahrheit zu bekennen, weil ich vielleicht meinen Ruf verliere oder was anders. Angst zu vergeben, weil ich nicht noch einmal verletzt werden will. Ich baue Mauern auf, damit das nicht wieder passiert. Vergeben bedeutet, dass die Mauern wieder runtergebaut werden. Und da bin ich wieder verletzbar. Und da muss ich wissen, wie ich damit umgehe. Angst, großzügig zu geben, bedeutet, oh nein, vielleicht komme ich denn zu kurz. Wo ist mein Glauben an Gott? Dass er mir das gibt, mein tägliches Brot, was ich heute brauche. Und wenn ich Angst habe, den Erfolg anderen zu feiern, vielleicht habe ich Angst, dass ich nicht mehr im Mittelpunkt bin. Wenn ich wirklich jemand sage, hey, toll, dass du es so gemacht hast. Hey, ich finde das ganz toll. Und wo bin ich nun? Wo komme ich da drin vor? Davor haben wir manchmal Angst. Aber wir brauchen Jesus und wir brauchen seine Kraft, um alle diese Dinge umsetzen zu können. Denn Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, ja, sondern hat uns diesen Geist von dieser Besonnenheit, von dieser Frieden, von dieser Liebe in unseren Herzen. Und da müssen wir lernen, neu auf unser Herz zu achten. Wie ich ganz am Anfang gesagt habe, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, vom ganzen Herzen sage ich dir Dank. Ich sage dir Dank, dass du bei mir ganz persönlich auch viel verändert hast. Danke, dass du weiter auch im Wirken bist. Ich möchte bitten, Herr, dass wir hier auch in dieser Gemeinde ganz neu überlegen, wo haben wir diese Schuld, wo haben wir diesen Zorn, wo haben wir dieses Neid. wo haben wir diese Gier, Herr? Ich möchte einfach bitten, dass du uns hilfst, mit dir die Dinge abzumachen, die wir diese Woche neu tun dürfen. Dass wir Dinge angehen. Lass es nicht nur Kopfwissen bleiben, Herr, sondern lass es herunterrutschen in unserem Herzen. Nimm unser steinendes Herz weg. Mach es ein Herz, was aufs Fleisch ist, was dich begehrt, was wirklich da ist für dich, was schlägt für dich und die Menschen in dieser Welt. Ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass du bei mir anfängst und dass du bei uns hier in dieser Gemeinde ganz Neues einfach bewirken kannst. Du bist gut, Herr. Amen.